Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Ich verspreche Ihnen schon einmal, dass wir heute ordentlich rumkommen werden, denn mein Gast hat in den letzten Jahren ziemliche Extremtouren absolviert. Rebecca Maria Salentin ist mit dem Fahrrad 10.000 Kilometer entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs gefahren. Außerdem ist sie auch schon von Eisenach nach Budapest 2.700 Kilometer gewandert. Bei ihren Reisen steht aber nicht die sportliche Herausforderung im Mittelpunkt, sondern die Begegnung mit Menschen, deren und ihrer eigenen Geschichte. Und in die werden wir heute Vormittag auch eintauchen. Guten Morgen, Rebecca Maria Salentin.
Guten Morgen, ich freue mich, hier zu sein.
Und ich verdanke Ihnen ja ein neues Wort, muss ich sagen, Wutz-Idee. Was sind das für Einfälle? Das habe ich in Ihrem ersten Buch gelesen, Wutz-Idee.
Ja, ich komme aus der Eifel. Ich bin in der Eifel geboren und aufgewachsen. Und eine Wutz-Idee, das ist bei uns das Wort für einen dummen Einfall, für eine blöde Idee, wo alle den Kopf drüber schütteln. Und ich bin ein bisschen bekannt dafür, dass ich Wutz-Ideen habe, die ich dann auch noch in die Tat umsetze.
Nun sagen Sie ja auch Ihre Reisen, dass ich versuche es jetzt auch mal so auszusprechen, Wutz-Idee, nee, kriege ich nicht hin, okay, ich mache es einfach nur mal, seien auch so ein bisschen Wutz-Idee gewesen. Warum? Also andere haben ja auch schon größere Distanzen zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt.
Ja, also meine erste Wutz-Idee war die Idee, dass ich von Eisenach nach Budapest wandere, auf dem einzigen Fernwanderweg, den es im Sozialismus gab. Und das war insofern eine Wutz-Idee, als dass ich erstens Wandern überhaupt nicht leiden kann und zweitens auch sowas noch nie gemacht hatte und gar keine Ahnung hatte. Und alle haben immer gesagt, also wenn du das schon machen willst, dann musst du dich total vorbereiten. Und auch das habe ich nicht gemacht. Und ich bin oder war zumindest damals auch noch eine sehr, sehr ängstliche Person. Ich fürchte mich vor allem Möglichen, vor Gewitter, vor Hunden, vor dunklem Wald, vor steilen Höhen. Und zu dieser Wanderung gehörte auch, dass ich alleine im Wald zelten muss. Und das hat mir wahnsinnig viel Angst gemacht. Und das sind alles so die Gründe, warum mein Umfeld den Kopf geschüttelt hat über diese Idee. Aber ich habe es ja dann tatsächlich doch durchgezogen.
Ich muss zugeben, alleine im Wald zelten, würde ich mich wahrscheinlich auch ein bisschen fürchten. Rebecca Maria Salentin hat als erste Frau den Iron Curtain Trail mit dem Fahrrad bezwungen. Dieser Weg geht entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs, nur damit wir eine Vorstellung von den Dimensionen bekommen. Von wo bis wo sind Sie da unterwegs gewesen?
Also der fängt eigentlich oben im Norden an der russisch-norwegischen Grenze. Und geht dann durch 20 Länder bis zur türkisch-bulgarischen Grenze am Schwarzen Meer. Ich bin aber genau umgekehrt geradelt, weil wenn man das in einer Saison schaffen will, dann hat man ein großes Problem und das ist der arktische Winter. Mhm. Ich hätte sonst im Schnee losfahren müssen, das wollte ich nicht. Und im Süden gibt's aber das Balkangebirge, was man überwinden muss. Aber ich dachte mir, also ich mag keine Berge, aber ich habe gedacht, dann nimmst du erst dieses Übel, um am Ende nicht wieder in Schnee und Eiseskälte zu landen.
Nun darf man sich das ja auch nicht so vorstellen, dass das der gemütliche Fahrradweg ist, wo man da irgendwie mal fröhlich pfeifend wie dem Song eben langfährt, sondern der gilt teilweise tatsächlich als unbefahrbar, dieser Trail.
Also das Etikett habe ich dem Weg gegeben. Tatsächlich wusste ich das vorher nicht. Ich dachte jetzt auch nicht, dass das ein perfekt asphaltierter Radweg auf den 10.000 Kilometern ist, aber da es Bücher über den Weg gibt und der offiziell ins Netz der europäischen Fernradwege aufgenommen ist, war ich mir schon sicher, dass man den auch fahren kann, aber dass der unbefahrbar ist über große Strecken und Abschnitte, das habe ich erst unterwegs gemerkt und ich glaube, sonst wäre ich auch gar nicht erst losgefahren.
Was ist Ihnen da begegnet zum Beispiel? Also was macht das da so anstrengend?
Also ich habe irgendwann ganz schön geflucht über diese Bücher auch, wenn da drin stand, nicht asphaltiert, aber gut befahrbar. Mhm. Irgendwann habe ich gemerkt, das ist der Radführer-Euphemismus für katastrophale Zustände. Also ich habe mich da wiedergefunden im Balkan zum Beispiel, wo man wirklich hohe Berge überwinden musste und dann war das nur so ein Ziegenkraxelfahrt und dann wuchtet man da sein schwer bepacktes Reiserad drüber. Im Norden hatte ich ganz andere Probleme. Da bin ich teilweise bis zur Hüfte im Moor versunken und es gab da einfach keinen Weg. Also ich hätte eine Machete gebraucht, um mich da durchzuschlagen. Und auf solche Wegkonditionen war ich tatsächlich im Vorfeld überhaupt nicht eingestellt. Also ich habe schon gedacht, man kann das definitiv an einem Stück durchfahren. Aber dass dieser Weg eigentlich nur als geniale Idee auf Papier existiert, das war mir nicht klar. Aber es ist eine geniale Idee. Also weil man kann sich wirklich diesen ehemaligen eisernen Vorhang sprichwörtlich erfahren, also bis auf diese Passagen, wo man kaum durchkommt. Man kommt an so vielen historisch interessanten Orten vorbei und das wäre wirklich toll, wenn der mal so ausgebaut wird, dass man ihn auch wirklich fahren kann.
War das auch der Grund, warum Sie ihn fahren wollten, eben dieses historische Interesse, dafür ein Gefühl zu bekommen?
Ja, definitiv. Also ich bin im Westen geboren und aufgewachsen und für mich ist das ganze Kapitel Eiserner Vorhang, Kalter Krieg immer so ein bisschen abstrakt fremd geblieben. Also haben wir das in der Schule gelernt, aber so wirklich begriffen habe ich es nicht. Und dann bin ich nach Leipzig gezogen vor über 20 Jahren. Also ich habe genau eine Lebenshälfte im sogenannten Westen verbracht und dann im Osten, aber nach der Wiedervereinigung. Und trotzdem ist mir das so ein bisschen, so wirklich vertraut ist mir das nie geworden. Und als ich gehört habe, dass es einen Radweg gibt, der immer dem Eisernen Vorhang folgt, war ich total angetan von der Idee. Das hat aber auch ein bisschen was mit meiner Familiengeschichte zu tun, dass ich davon sofort so fasziniert war.
Auf die werden wir gleich noch kommen oder eingehen auf die Familiengeschichte. Nur nochmal, um so ein bisschen uns auf den Gepäckträger zu setzen sozusagen. Also Sie waren 5,5 Monate unterwegs, haben erzählt, 20 Länder. Überall ist das Leben natürlich ein bisschen anders in diesen 20 Ländern. Gab es da etwas, was bei Ihnen einen besonderen Eindruck hinterlassen hat?
Also auf jeden Fall, das kann ich gar nicht in der Kürze zusammenfassen, weil ich habe so viel erlebt unterwegs und es war so toll. Also mir ist überall ganz viel Gastfreundschaft begegnet. Ich bin eingeladen worden von wildfremden Menschen in fast allen Ländern. Und wenn man mit so einem vollbepackten Fahrrad reist, dann fällt man natürlich auf. Man wird dann ganz schnell angesprochen und ich selber bin auch sehr kontaktfreudig. Ich spreche eigentlich auch alle Leute unterwegs an. Ich habe vor allen Dingen festgestellt, wie unterschiedlich das Leben doch mitten in Europa sein kann. Also wie wenig man sich eigentlich von zu Hause entfernen muss, um festzustellen, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass zum Beispiel jeder Mensch ein Dach über dem Kopf hat oder eine funktionierende Toilette oder warmes Wasser und Strom. Das hat mich teilweise erschüttert. Dann fährt man an der EU-Außengrenze lang. Da begegnet man den Menschen auf der Flucht, auf dem Weg in ein besseres Leben. Das war sehr erschütternd.
Das muss ja auch eine absurde Situation sein. Also Sie radeln da und machen sozusagen Ihre Reise und andere Menschen versuchen in der Hoffnung auf ein besseres Leben sich irgendwie durchzukämpfen.
Ja, also das war unglaublich erschütternd. Mehrmals habe ich die Menschen getroffen, die da in den Wäldern kauern und kaum noch was am Leib haben, teilweise nur Fetzen von Klamotten und ganz abgemagert und müde sind. Und das tut richtig weh, an denen vorbeiradeln zu können, nur wenn man per Zufall den deutschen Pass hat. Und das hat mich eben auch wieder so an meine Familienhistorie erinnert, über die wir gleich noch sprechen. Also ich bin da auch ganz schön mental aufgerüttelt worden, das kann ich schon sagen.
Sie waren ja auch in Russland und da hatte Russland die Ukraine schon angegriffen. Wie ist Ihnen da begegnet worden?
Also man sollte eigentlich nicht nach Russland einreisen. Das Auswärtige Amt hatte eine Reisewarnung ausgesprochen und ich habe die dann sozusagen ignoriert und habe es doch gemacht, weil einmal der Weg da lang führt. Es gibt zwei russische Passagen, einmal die Exklave Kaliningrad und dann die Bucht rund um St. Petersburg. Und das war jetzt so, dass durch den Überfall Russlands auf die Ukraine der eiserne Vorhang auch plötzlich so aktuell war wie seit seinem Fall nicht mehr. Viele Grenzen waren dicht, Waren konnten nicht rein, es wurden keine Visa mehr vergeben. Und ich wusste, dass ich eine der wenigen Menschen sein werde, die in dieser Zeit vor Ort gucken kann, wie ist das denn? Ich bin damit wirklich ein großes Risiko eingegangen. Es gab ganz viele Hürden zu überwinden. Man konnte keine Devisen einführen, man kam auch nicht an Rubel. Das Internet ging sowieso nicht, die meisten Websites waren gesperrt. Aber ich habe das dann gewagt und ich war dann natürlich angewiesen auf die Hilfe und Gastfreundschaft von Leuten, die ich am Weg getroffen habe. Und das war wirklich toll. Also ich wurde auch da eingeladen, bei Leuten privat zu nächtigen und ich habe dann Einblicke bekommen in das Leben und da habe ich gleich gemerkt, dass sich Kaliningrad und St. Petersburg nochmal ganz doll voneinander unterschieden haben. In Kaliningrad haben die Leute relativ frei und offen gesprochen, also nicht offen auf der Straße, aber so, wenn man unter sich war, haben sich auch offen gegen den Krieg positioniert. Und in St. Petersburg, da haben die Menschen nicht mal in den eigenen vier Wänden offen gesprochen, haben nur geflüstert, sich immer umgeschaut, weil die so viel Angst hatten, belauscht und denunziert zu werden. Und das war ganz schön erschütternd für mich.
Und auch das Tolle natürlich wieder auf der anderen Seite, Sie haben gerade von der Gastfreundschaft gesprochen. Ich glaube, Ihnen ist sogar ein Kinderzimmer freigeräumt worden, ne?
Ja, mir ist ein Kinderzimmer freigeräumt worden bei einer Familie auf dem Land. Und ich spreche kein Russisch und die sprachen kein Englisch. Also wir hatten eigentlich keine Sprache, um uns zu verständigen. Mit Händen und Füßen ging das doch. Und ich hatte eigentlich bei denen geklopft, weil ich keinen Zeltplatz gefunden habe. Ich zelte ja, wie gesagt, sonst auf meinen Reisen wild. Und da war einfach keine Möglichkeit zu zelten. Und da habe ich völlig verzweifelt an so einer kleinen Karte geklopft. Und kaum hatte ich geklopft, wurde ich schon reingezogen. Mir wurde ein Teller mit Essen in die Hand gedrückt. Dann wurden mir Tee und Süßigkeiten kredenzt. Und am Ende durfte ich noch im Kinderzimmer schlafen. Und eine Badewanne wurde mir auch noch eingelassen.
Das ist schön. Deutschlandfunk Kultur, Rebecca Maria Salentin hat gerade schon von einigen Erlebnissen auf ihrer 10.000 Kilometer Radtour quer durch Europa erzählt, entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs. Da war sie auch in Teilen ihrer Familiengeschichte auf der Spur. Welchen Spuren sind Sie da genau gefolgt?
Ich habe eben, irgendwann bin ich auf diesen Radweg gestoßen und mich hat das deswegen so fasziniert, weil es gibt diesen berühmten Ausspruch von Winston Churchill, der 1946 gesagt hat, von Stettin an der Ostsee bis Triest an der Adria senkt sich ein eiserner Vorhang über Europa. Und genau in dem Jahr, also 1946, sind meine Großeltern von Stettin an der Ostsee zu Fuß bis nach Italien gelaufen. Und die hatten auch nur das, was sie am Leib trugen und waren auf der Suche nach einer neuen Heimat. Die kamen ursprünglich aus Polen, hatten den Holocaust überlebt und konnten nicht zurück nach Hause, weil es gab kein Zuhause mehr. Also in den Häusern wohnten andere Menschen, der ganze Besitztum, alles war geraubt und die Familie, die ganze Gemeinde war ermordet. Und die wussten jetzt nicht so recht, wohin mit sich und sind eben diese vielen, vielen tausend Kilometer durch Europa zu Fuß gegangen. Und zu wissen, dass es einen Radweg gibt, wo ich in Teilen diese Strecke fahren werde, die so viele Jahrzehnte zuvor gelaufen sind, das war der Moment, wo ich gedacht habe, das mache ich. Und ich werde eben auf dieser Radtour auch recherchieren, weil es gab immer viele weiße Flecken in meiner Familienhistorie auf beiden Seiten. Meine anderen Großeltern sind deutsch. Und auch da wurde über die Zeit des Nationalsozialismus nie gesprochen. Es war immer so ein Tabu.
Sie machen das ja auch so ein bisschen fest an diesen beiden Leben, die eine Gemeinsamkeit haben. Also einmal der Großvater Matthias, das ist der Katholik aus der Eifel. Und auf der anderen Seite der Großvater Leon, das ist der Pole mit jüdischen Glaubens. Beide sind Schreiner und aber eben komplett unterschiedliche Leben oder die Leben sind dann komplett unterschiedlich ja, verlaufen. Was haben Sie dann auf Ihrer Reise dazu rausgefunden?
Also ich habe tatsächlich vorher Archive befragt, weil ich habe mir dann vorgenommen, ich werde nicht nur zu meinen polnischen Großeltern recherchieren. Ich habe damit schon vorher angefangen, dann nachzufragen. Und ich hatte aber das Gefühl, es gibt noch vieles, was offen ist oder es wurden einfach neue Fragen aufgeworfen. Ich habe mich also mit Historikern getroffen, unterwegs Archive angeschrieben und zwar auch zur Wehrmachtsvergangenheit meines deutschen Opas, weil ich irgendwie antworten wollte auf diese, ja, da wurde immer, eigentlich wurde gar nicht drüber gesprochen oder wenn, dann waren es ganz widersprüchliche Angaben. Also allein zur Wehrmachtsvergangenheit meines Opas habe ich so viele Antworten bekommen, wie ich Leute gefragt habe. Und die gingen total auseinander. Waren so Sachen bei wie, ach, der hat nur bei einem Kloßwettessen teilgenommen, wo ich so dachte, Krieg und Kloßwettessen klingt jetzt ein bisschen sehr harmlos.
Ja, schön.
Bis hin zu, der hat sich selber ins Bein geschossen, um nicht nach Stalingrad zu müssen. Und das sind ja so die Legenden, die ganz typisch sind nach dem Krieg, dass man gesagt hat, er war nur Sanitäter oder hat sich selbst verletzt. Das erzählt irgendwie fast jeder über seinen Opa und das kann ja nicht sein. Genau, also habe ich Archive angeschrieben, mich mit Historikern verabredet und habe diese Reise dazu genutzt, wirklich auf den Spuren meiner Vorfahren zu wandeln und Licht in diese offenen Fragen zu bringen. Und das ist mir auch gelungen und teilweise hat sich dann die Radtour auch gedeckt mit den Orten, wo mein Opa während der Wehrmacht eingesetzt war. Und zwar war das zwischen Polen und Russland. Also auch da war die Strecke wieder identisch. Das wusste ich natürlich vorher nicht. Und so konnte ich mich meiner Familiengeschichte nähern und auch der Frage, was das mit mir zu tun hat, weil ich hatte immer das Gefühl, ich habe ein Leben im Transitbereich. Ich hänge zwischen den Kulturen, zwischen den Nationalitäten, zwischen den Religionen und jetzt bin ich 10.000 Kilometer eigentlich immer im Transitbereich gefahren. Und für mich war das eine heilsame Reise.
Und es gab ja auch da diese Ängste, von denen Sie gesprochen haben, um das mal ein bisschen zu verdeutlichen. Also Sie schreiben an einer Stelle vor allem möglichen Angst, zum Beispiel auch vor Bananen, weil die Bananen Sie an Tarantelbeinen erinnern, um einfach so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, wie stark diese Ängste in Ihrem Leben da ausgeprägt waren. Und inwiefern konnten Sie da irgendwie für sich erkennen, dass da möglicherweise Zusammenhänge bestehen?
Also ich hatte schon vorher immer das Gefühl, dass ich mit Dingen zu kämpfen habe, die gar nicht so unbedingt was direkt mit mir und meinem Leben zu tun haben. Und dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema transgenerationale Traumata zu beschäftigen, weil ich mich immer gefragt habe, woher kommt das denn? Warum hast du diese vielen Ängste oder warum, mir ist das während der Reise aufgefallen, dass bei uns in der Familie es total gängig ist, es sich schwer zu machen. Und ich habe es mir eigentlich auch schwer gemacht auf dieser Reise. Also ich musste mir wirklich auf 10.000 Kilometern sowas von einem abstrampeln unter den widrigsten Umständen, um zu begreifen, eigentlich kannst du es dir auch manchmal ein bisschen leichter machen. Und dann habe ich so gemerkt, ach schau mal, das zieht sich bei uns durch die Generationen. Ich hatte oft das Gefühl, in wie einer Art Reinszenierung festzustecken, ohne das zu wollen und ohne es wirklich zu verstehen. Und da war mir klar, dass das hat was mit der Geschichte meiner Vorfahren zu tun. Und da gibt es eben sehr viele unverarbeitete Traumata, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden.
Auf der Seite Ihrer jüdischen Familie natürlich der Holocaust. Ihr Großvater hat, glaube ich, auch Zeit seines Lebens abgestritten, dass er im Konzentrationslager war. Und er war in mehreren Konzentrationslagern. Und auf der Seite Ihrer anderen Familie, was für eine Spur haben Sie da? Auf was für eine Spur sind Sie da getroffen?
Also dieses Schweigen, ne, über das, was man als Mensch im Nationalsozialismus, als deutscher Mensch erlebt, gesehen, gedacht und getan hat. Darüber wurde ja einfach gar nicht gesprochen. Es wurde komplett ausgeblendet und ich hatte das Gefühl, dieses darüber Schweigen, das sickert wie ein kleines Gift dann in die nächsten Generationen. Also meine Mutter und ihre Geschwister haben oft vom brüllenden, prügelnden Vater gesprochen. Das war so ein Bild, was mir immer wieder begegnet ist. Und klar, in den 50ern war das noch normal, in Anführungsstrichen, dass man seine Kinder auch geschlagen hat. Aber es ist ja auch so, dass die Kriegsheimkehrer, die eben nicht sagen konnten, ich habe gebrandschatzt, gemordet, geplündert oder was immer, darüber einfach nicht sprechen konnten, auch unverarbeitete Traumata hatten, die sie dann oft eben an ihren Kindern ausgelassen haben, indem sie sehr cholerisch oder so waren. Und ich würde schon sagen, dass ich durch die Annäherung und eben auch das Aufdecken, was da passiert ist in der Wehrmachtsvergangenheit meines Opas und diese Annäherung auch mehr verstanden habe, was auf dieser Seite der Familie für unverarbeitete Dinge geschehen sind und was die auch für Folgen hatten bis heute.
Und dieses sich schwer machen, das trifft ja auch irgendwie auf Ihre Mutter zu und somit dann auch auf Ihre Kindheit. Also Sie sind da in der Eifel, in der Voreifel groß geworden, auf einem alten Bauernhof. Das klingt erstmal idyllisch, war es aber eigentlich nicht.
Also meine Mutter hat 4 Kinder alleine großgezogen mit selbstständiger Arbeit und noch einen Bauernhof, der zu damaliger Zeit wirklich fast im ruinösen Zustand war, gekauft und mit großen Obstwiesen und wir hatten auch viele Tiere und da kann ich einfach nur meinen Hut ziehen. Wie hat die das geschafft? Also wie kann man das schaffen, mit selbstständiger Arbeit 4 Kinder großzuziehen und aus einem alten Haus ein denkmalgeschütztes Schmuckstück zu machen?
Aber Sie mussten auch mitmachen, ne?
Ich musste damit sehr viel, also es ging vor allen Dingen auch, weil ich als einziges Mädchen und Älteste dann sehr früh in die Verantwortung genommen wurde für meine Geschwister und mich. Und auch ich habe es mir dann nie leicht gemacht. Ich habe schon, während ich selber noch in der Schule war, bin ich schwanger geworden, habe mein erstes Kind bekommen und wäre nie auf die Idee gekommen zu pausieren. Also ich habe dann ein Baby bekommen und bin direkt nach dem Mutterschutz weiter in die Schule gegangen, habe ein 1er-Abi hingelegt. Und das ist mir auch erst während der Radtour bewusst geworden, dass ich es mir selber auch nie leicht gemacht habe, sondern auch immer, ich habe dann auch noch alle Gläschen selber gekocht für meinen Sohn, natürlich voll gestillt und alles, wollte alles super perfekt machen. Und diese Idee, dass man auch ab und zu mal sich im Leben ein bisschen was erleichtern kann, ist mir tatsächlich erst auf dieser Radtour eingeleuchtet.
Ja, und das Tolle ist, also als ich Ihr Buch gelesen habe, habe ich das Gefühl gehabt, Sie schreiben zwar von Ihren Ängsten und die sind natürlich auch da, aber trotzdem sind Sie eine sehr mutige Frau. Ihr Vater, der ist ein Kind polnischer Holocaust-Überlebender. Sie hatten aber lange keinen Kontakt zu ihm, wussten nicht mal, wie er aussah, bis Sie 13 Jahre alt waren. Woran lag das, dass es da überhaupt gar keinen Kontakt gab?
Mein Vater wollte kein Kind der wollte das so sehr nicht. Also der hat in Deutschland gearbeitet damals, der ist geboren, während seine Eltern nach dem Krieg zu Fuß auf der Suche nach einer neuen Heimat waren in Österreich. Das hätte aber auch jedes andere Land zwischen Polen und Italien sein können. Und dann ist er in Israel aufgewachsen, hat dann in Italien studiert und in Deutschland gearbeitet. So haben meine Eltern sich kennengelernt und dann kam eben ich und das wollte der nicht. Und der wollte das so sehr nicht, dass er das Land wieder verlassen hat. Und ich wusste von meinem Vater immer nur, wie er heißt, was er für einen Beruf hat, welche Religion er hat und aus welchem Land er kommt. Und ich bin auf einem kleinen Dorf groß geworden und wir hatten ein sehr unkonventionelles Leben. Meine Mutter war eben alleinerziehend mit 4 Kindern und das gab immer viel Gerede. Und die Dorfbewohner haben vor allen Dingen immer gesagt, wie, du kennst deinen Vater nicht. Mhm. Ich habe darunter sehr gelitten als Kind und ich wollte dieses Nichtwissen lösen und habe mich dann auf die Suche nach ihm gemacht, als ich 20 war.
Wenn man so gar nicht weiß, wer dieser unbekannte Mensch ist, also Sie haben ja gesagt, nur Name und Beruf, dann wird so ein Mensch ja auch schnell zur Projektionsfläche für alles Mögliche. Wie war das bei Ihnen?
Ja, das war genau so. Also ich habe mir dann immer als Kind 1000 Dinge ausgemalt, Gründe, aus denen er mich nicht finden kann. Und dann war das Land Israel in meiner Vorstellung auch total exotisch und so. Also ich habe mich da tatsächlich immer so in Träumereien begeben und habe mir schon auch so eine Art Märchenprinz erträumt. Und als wir uns dann das erste Mal begegnet sind, war das eine sehr ernüchternde Begegnung.
Inwiefern?
Also als ich ihn gesehen habe in Israel am Flughafen, war mein erster Gedanke tatsächlich, bitte jeder andere, nur der nicht. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, mein Vater sieht sehr verbittert aus und wir haben einfach überhaupt keinen Draht zueinander gefunden. Also er ist ein sehr jähzorniger Mensch, der mich eigentlich angeschrien hat zur Begrüßung, dass ich schuld wäre, dass sein ganzes Leben schlecht gelaufen ist. Und das war eine eher sehr traumatisierende Begegnung und wir haben uns danach noch ein paar Mal getroffen, aber es ist uns nie gelungen, diesem Fremdsein zwischen uns eine Art Beziehung abzuringen.
Also seine Motivation, sie zu treffen, war eigentlich nur mal irgendwie Druck abzulassen, Frust abzulassen?
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass der auch sich vielleicht in der Zwischenzeit ein anderes Bild aufgebaut hat. Aber als ich dann in real vor ihm stand und eben auch mit meinem Sohn, er war dann auch schon Opa und ich eben schon Mutter, ich glaube, da ist alles zusammengekracht. Und vielleicht hat er auch in mir sehr meine Mutter gesehen und irgendein alter Ärger kam hoch. Ist keine Entschuldigung, keine Rechtfertigung. Aber ich denke, auch er hatte vorher, sonst hätte er mich nicht eingeladen zu sich. Also er hat mich sehr freundlich eingeladen. Aber als wir dann voreinander standen, dann ist es sozusagen alles zusammengekracht.
Mit Ihrem Großvater war das dann ganz anders, ne? Den haben Sie dann auch in Israel getroffen.
Mhm. Mit dem habe ich mich sehr gut verstanden, mit dem habe ich ganz schnell einen ganz tollen Draht gefunden und der hat mir dann eben auch einige Sachen aus der Vergangenheit erzählt, hat Jiddisch mit mir gesprochen, das kann man einigermaßen verstehen, weil wir hatten keine gemeinsame Sprache. Und mit meinem Großvater habe ich dann ein eher sehr herzliches, warmes Verhältnis entwickelt.
Sie sind ja eben auch hier in Deutschland groß geworden, hatten lange keinen Kontakt zum anderen Teil Ihrer Familie in Israel. Fühlen Sie da trotzdem eine Verbindung, jetzt mal unabhängig von diesem schwierigen Verhältnis zu Ihrem Vater?
Mhm, definitiv. Also ich habe mich ja auch in Deutschland nie wirklich zugehörig gefühlt. Das wird einem von außen auch immer zugetragen. Du bist ja nicht ganz deutsch oder so. Also ich habe eben auch da nie das Gefühl gehabt, ich bin hier, also ich wusste nie, wer bin ich und wo gehöre ich eigentlich hin. Und auch wenn es keine schöne Begegnung war, war das eine sehr wichtige Begegnung für mich, weil es macht ganz viel mit einem zu wissen, wer bin ich, wo komme ich her, wie sehen meine Eltern aus, was machen die? Und der Kontakt ist zwar nicht sehr gut, aber es macht einen riesengroßen Unterschied, ob man sagt, ich kenne meinen Vater gar nicht oder ob man sagen kann, der löffelt mittags gerne Avocado aus der Schale und der kann unglaublich gut Meeresfrüchte frittieren und der fischt gerne oder so. Da hatte ich schon das Gefühl, da wächst was zusammen und auch meine Identität findet sich langsam zusammen.
Sie haben auch tatsächlich mal überlegt, die israelische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Was hat Sie darüber nachdenken lassen?
Also zum einen würde sie mir zustehen. Jeder Mensch, der ein jüdisches Elternteil hat, hat Anrecht auf die israelische Staatsbürgerschaft. Mein Elternteil ist eben auch israelisch. Und zum anderen habe ich eben auch hier oft das Gefühl, ich gehöre nicht wirklich dazu. Und für mich wäre das schon sowas wie eine Heilung auch zu sagen, es gibt ja diesen Teil auch in mir, ne, der so immer ausgeblendet wurde, aber trotzdem super präsent war, weil auch mit dem Finger sehr drauf gezeigt wurde und viel nachgefragt wurde. Und ich habe das aus dem Grund erwogen, um zu sagen, es wächst so zusammen, was zusammengehört. Aber ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht. Aber vielleicht mache ich es bald, weil manchmal ist das auch nicht schlecht, noch eine kleine Fluchtmöglichkeit zu haben.
Wieso?
Weil auch ich mich teilweise nicht sicher fühle, was die Stimmung seit dem 7. Oktober, aber auch schon davor angeht. Also auch ich kenne von kleinster Kindheit an antisemitische Zuschreibungen und war auch da immer mit Dingen konfrontiert, die ich aber kaum handeln konnte, weil ich eben diesen Teil der Familie und der Herkunft nicht kannte und auch niemanden hatte, mit dem ich darüber hätte sprechen können.
Sie haben gerade erzählt, Sie sind jung Mutter geworden. Da waren Sie eben noch in der Schule und sind noch zur Schule gegangen. Und dieses Dorf da in der Eifel, also Sie waren sowieso schon Außenseiterin. Wie ist das Dorf dann mit dieser Situation umgegangen? Wie ist Ihnen da dann begegnet worden?
Das war nicht so cool, aber das kannte ich ja schon aus meiner Kindheit, weil wir eben, weil meine Mutter nicht verheiratet war und es keinen Mann bei uns im Hause gab und es hat immer viel Gerede gegeben. Jetzt hatte ich mit 21 auch zwei Kinder von zwei Vätern, es gab noch mehr Gerede und ich habe dann irgendwann entschieden, ich möchte einfach nicht mehr Opfer meines Schicksals bleiben, ich mache mich jetzt zur Täterin meines Glücks. Und habe ja, aber das war wirklich so eine Entscheidung, dass ich gedacht habe, mir reicht das jetzt irgendwie, dass diese Zuschreibungen von außen machen so viel Druck und es hat mit mir und meinem Leben eigentlich recht wenig zu tun. Es sagt mehr über das Umfeld aus als über mich oder meine Familie. Und ich habe dann meine Kinder genommen und bin mit denen über 600 Kilometer weit weggezogen nach Leipzig.
Warum und Leipzig?
Da wollte ich, also ich wollte immer schon Schriftstellerin werden. Seit ich denken kann, habe ich gesagt, ich werde mal Schriftstellerin. Und damals konnte man das nur da studieren, am Deutschen Literaturinstitut. Und dann habe ich gedacht, super, da gehst du jetzt hin mit deinen Kindern und fängst ein neues Leben an. Und das war auch so. Und es war wirklich so, dass ich ab dem Moment das mit dem Gerede und dem Fingerzeig erledigt hatte. Und meine Kinder und ich konnten da ein sehr freies, sehr gutes Leben führen.
Zierlich manierlich, so hieß das Café, das Rebecca Maria Sallentin 10 Jahre in Leipzig betrieben hat. Und das muss ein außergewöhnlicher Ort gewesen sein, nicht nur, weil es 4 Räder hatte. Was war das für ein Café?
Das war ein Sommercafé, das hatte immer vom 1. April bis 31. Oktober geöffnet oder hat es noch. Ich habe es verkauft, es gibt es aber noch. Und das ist in einem, ich habe immer gesagt, alter Zirkuswagen. Das stimmt aber nicht ganz. Es war tatsächlich ein alter Postwaggon, aber es war ein alter Holzwagen, wie man sich so einen Zirkuswagen vorstellt. Und den habe ich ausgebaut zu einem Imbiss, könnte man sagen, nur eben, dass es da nicht so einfache Speisen gab, sondern Tarts, Quiches, belegte Baguette, Eis, Kaffee und Kuchen, ja.
Sie haben ja gesagt, eigentlich sind Sie nach Leipzig, um Schriftstellerin zu werden. Wie kam es dann, dass Sie einen Café aufgemacht haben?
Also genau, ich bin nach Leipzig gezogen, um da am Literaturinstitut zu studieren. Die haben mich aber nie angenommen. Ich habe mich da mehrfach beworben.
Schönen Gruß an dieser Stelle.
Genau, und habe nie den Platz bekommen. Und habe aber für mich selber weitergeschrieben. Und über einen Wettbewerb habe ich dann irgendwann meinen ersten Buchvertrag bekommen, dann ist mein erster Roman erschienen und dann habe ich gemerkt, nur vom Schreiben allein zwei Kinder zu ernähren, das klappt nicht so gut, das reicht irgendwie nicht. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, weil ich eben auch so ein geselliger Mensch bin und nur das allein am Schreibtisch sitzen war auch nicht so ganz meins. Dann habe ich gedacht, ich teile mein Jahr jetzt auf in im Sommer Kaffee und Kuchen verkaufen und im Winter schreiben. Und das habe ich 10 Jahre lang gemacht und als ich das Café eröffnet habe, wusste ich auch schon, dass ich das nur 10 Jahre machen werde, weil ich wusste, dass ich dann 40 werde. Und als ich 40 wurde, war auch mein jüngstes Kind erwachsen und dann wollte ich einen Break im Leben machen und beruflich nochmal voll durchstarten. Und als Übergang in diese neue Lebensphase habe ich die Fernwanderung von Eisenach nach Budapest gemacht, weil ich wirklich feierlich ins neue Leben schreiten wollte.
Wir schreiten da gleich nochmal mit, kommen gleich nochmal zu dieser Wanderung. Nochmal kurz zurück zum Literaturinstitut in Leipzig. Gab es da irgendwie eine Begründung, warum man sie nicht wollte? Oder da wird dann gesagt, so wie in der Schauspielschule, ja, wir haben auch andere.
Ja, ich glaube, so war das. Im Endeffekt, jetzt im Nachhinein, bin ich gar nicht so traurig darüber, weil ich bin ja nicht so nur ein sehr ängstlicher Mensch, sondern ich war früher auch ein sehr unsicherer Mensch. Und es hätte auch sein können, dass das Studium gar nicht das Richtige für mich war. Und irgendwie hat es ja auch so geklappt. Also bei mir im Leben klappt immer irgendwie doch alles.
Aber
so,
gut,
wie
dass Sie
wünsche.
Das so weggesteckt haben, weil das hätte ja auch sein können. Jemand sagt Ihnen, okay, Sie sind ja nicht geeignet, dass Sie dann irgendwie für sich so festgestellt hätten, ja, dann ist es das vielleicht doch nicht mit der Schriftstellerei.
Nee, wenn ich was möchte, dann mache ich das auch. Wir haben das Gespräch ja begonnen mit den Wutz-Ideen. Also ich bin schon dafür bekannt, dass ich alles, was ich mir erwünsche und erträume, auch in die Tat umsetze, auch wenn es mal länger dauert.
Und Sie sind dann tatsächlich eben, die erste große Wutz-Idee war diese Wanderung, 2700 Kilometer von Eisenach nach Budapest, der Weg der Freundschaft. Und Sie waren eigentlich da in dem Augenblick gar nicht in so einer freundschaftlichen Situation, haben Sie sich befunden, sondern in einer richtigen Ausnahmesituation. Was war da los? Also nicht nur, dass Sie das Kaffee aufgegeben haben, sondern da war ja einiges an Unruhe.
Also ich hatte halt diesen super duper Plan, das ist das Zweite bei mir im Leben. Ich habe immer super duper Pläne, die gehen dann immer meistens erstmal nicht gut, aber am Ende doch. Also mein super duper Plan war, ich verkaufe das Café, meine Kinder werden flügge und dann marschiere ich los. Weil ich stand ja auch vor der Frage, wenn meine Kinder auf einmal ohne mich klarkommen, wie komme ich denn ohne die klar? Und da habe ich gedacht, das beste Mittel gegen Empty Nest Syndrom ist selber auszufliegen. Und dann haben sich die Ereignisse aber ein bisschen überschlagen. Dann kam es noch zu einer sehr unschönen Trennung mit meinem langjährigen Lebenspartner. Und wegen dieser Trennung habe ich auch noch die Wohnung verloren. Und dann stand ich da plötzlich und aus dieser tollen Idee des Zelebrieren eines Lebensübergangs wurde eher so die Notwendigkeit, mir den Boden unter den Füßen zurückzuerlaufen. Ich war dann förmlich wohnungslos und hatte nur das, was ich eben für die nächsten Monate auf dem Rücken und am Leib tragen konnte.
Auf der anderen Seite ja vielleicht auch die perfekte Ausgangssituation, oder? Weil man sagt, also alles an Ballast ist erstmal weg. Niemand da, der auf mich wartet. Keine Verantwortung, keine Tür, die ich zuschließen muss. Ich kann einfach los.
Ja, ich war tatsächlich ein schlüsselloser Mensch. Ich hatte keinen einzigen Schlüssel mehr. Es gab keine Wohnungstür, keinen Briefkasten, nicht mal ein Fahrradschloss, was drauf gewartet hätte, dass ich es aufschließe. Und dann bin ich losgegangen. Und Wandern ist ja was sehr Monotones. Ne? Man geht immer, setzt einen Schritt vor den anderen. Und da kommt man ganz schön ins Nachdenken. Und ich habe dann auch so die ersten 3 Wochen mein ganzes Leben nochmal durchgewälzt. Aber dann hatte ich so das Gefühl, jetzt ist gut, jetzt hast du einmal alles durchdacht, was es zu durchdenken gibt. Und dann hat sich ein absolutes Gefühl der Freiheit eingestellt.
Und das Irre ist ja eigentlich, also Sie haben gesagt, mit Wandern hatte ich überhaupt nichts am Hut, macht mir eigentlich auch gar keinen Spaß und Sie sind da losmarschiert und man muss dazu noch sagen, Sie haben auch eine Autoimmunerkrankung, die sportliche Herausforderung nicht gerade erleichtert. Womit müssen Sie da klarkommen?
Ja, das ist bei mir so, das schlägt sich total aufs Herz-Kreislauf-System nieder. Also schon geringe körperliche Belastungen sind für mich extrem anstrengend. Also eine normale Treppe hochzugehen, da kriege ich dann schon fast keine Luft mehr und bekomme Herzrasen. Jetzt habe ich mir ausgerechnet einen Bergwanderweg ausgesucht, der mit, ich glaube, so 75.000 Höhenmetern, das ist so 8-mal Mount Everest oder so, aufwartet.
So eine Wutz-Idee, ja.
Ja, genau. Und ich habe da irgendwie so eine Kompensationsstrategie. Sobald es bergauf geht, fange ich furchtbar an zu schimpfen und zu meckern. Und das ist eigentlich total kontraproduktiv, weil davon kriegt man nur noch mehr Herzrasen und Atemnot. Aber ich habe dann irgendwann auch gemerkt, ich mache das einfach in meinem Tempo. Es ist total egal, wie du die Berge hochkommst, sei es auf allen Vieren, Hauptsache du kommst überhaupt oben an. Und so mache ich alle meine Touren. Also ich bin nicht die Schnellste, denke ich immer. Im Endeffekt bin ich aber auch nicht so langsam. Aber ich muss mir schon Zeit für mich nehmen, damit das Herzrasen und die Atemnot nicht zu hoch wird.
Aber es ist ja eigentlich auch total wurscht, oder? Da steht ja auch niemand mit der Stoppuhr daneben und sagt, hier komm, das musst du jetzt aber noch packen.
Ja, ich weiß auch nicht. Es gibt da so komische Dinge, wie man muss 30 Kilometer am Tag schaffen oder so. Also es geistern immer so komische Dinge durch die Weitwander-Blogs und ich habe mich davon irgendwann komplett frei gemacht. Und diese Befreiung vom Leistungsdruck, das war irgendwie der beste Moment der ganzen Tour. Ich habe mich dann entschieden, quasi make friends, not kilometers, also mehr Wert auf die Begegnung am Wegesrand zu legen und das war super.
Würden Sie denn sagen, im Prinzip kann das wirklich jeder machen?
Definitiv. Also wenn ich das schaffe, aus dem Stand, ohne Training und ohne zu wissen, wie man einen platten Reifen flickt, 10.000 Kilometer Rad zu fahren. Und wenn ich mit meiner wirklich, wirklich schlimmen Bergaversion es schaffe, einen Bergwanderweg über 2.700 Kilometer zu schaffen, dann kann das wirklich jede Person
Nun sagen schaffen. Manche natürlich auch, ja okay, aber als Frau so ganz alleine unterwegs sein und zum Beispiel im Wald übernachten, ist das wirklich so eine gute Idee?
Ja, das ist tatsächlich die am häufigsten gestellte Frage, die ich bekomme und da sage ich eigentlich mittlerweile immer, Da möchte ich mir keine Gedanken drüber machen, weil da müssen sich die Männer Gedanken drüber machen, was sie tun können, damit auch Frauen sich völlig frei und unbeschwert in der Welt bewegen können.
Wobei es gibt natürlich auch, aber da ist natürlich Mann genauso betroffen, auch zum Beispiel Tiere. Also sie hatten auch schon freundliche Begegnungen mit Wildschweinen. Ne?
Ja, ich fürchte mich tatsächlich sehr vor Tieren und dann lachen immer alle, wenn ich sage, ich habe Angst, dass nachts die Wildschweine kommen und dann passiert natürlich genau das. Ne? Also mir ist genau das passiert, wofür mich vorher alle ausgelacht haben. Aber am nächsten Tag habe ich mich so gut gefühlt und war so glücklich, weil ich hatte es ja überlebt.
Aber die haben das Zelt tatsächlich irgendwie mal kurz so beschnüffelt oder war da das ein bisschen krasser?
Ja, irgendwie war ich auf einmal nachts von einer Rotte Wildschweine mit Frischlingen umgeben. Und erstmal habe ich es gar nicht verstanden, weil die haben geknurrt und gebellt. Und ich wusste gar nicht, dass Wildschweine das machen und dachte schon, es gibt doch den Werwolf oder so. Und ich habe mich auch in meinem Zelt ausgeliefert gefühlt wie in so einem Käfig. Ich habe wahnsinnig Angst gehabt, ich mache das jetzt kurz, es ist alles gut gegangen und am nächsten Tag war ich eben so stolz und glücklich, dass ich mir selbst den Adventure-Ritterinnen-Schlag verliehen habe.
Der große Orden, verdient. Deutschlandfunk Kultur, Iron Woman und Club Druschbar. So heißen die beiden Bücher, die Rebecca Maria Salentin über ihre Radtour und ihre Wanderung quer durch Europa geschrieben hat. Gerade befindet sie sich übrigens auf einer Tour ans Schwarze Meer, kann man sagen. Kurze Unterbrechung hier in Berlin für diese Sendung. Sie sind wieder mit dem Fahrrad unterwegs. Was ist das diesmal für eine Tour, die Sie da machen?
Also, diesmal sollte das eine absolute Entspannungstour werden. Das ganze Gegenprogramm zu der Tour am Eisernen Vorhang. Das ist mir aber leider bis jetzt noch nicht gelungen, weil es die ersten 4 Wochen, die ich unterwegs war, ununterbrochen geregnet hat.
Okay, aber ich meine jetzt natürlich kurze Unterbrechung und das kann ja dann auch wie so ein Neustart sein im Prinzip.
Das hoffe ich. Also ich hoffe, ab jetzt scheint die Sonne und das Wetter ist mir wohlgesonnen.
Folgen Sie da auch irgendeiner besonderen Spur oder ist das jetzt tatsächlich, weil Sie da immer schon mal hin wollten?
Nee, ich folge jetzt tatsächlich wieder einem Eurovelo. Diesmal habe ich mir aber den ausgesucht, von dem ich definitiv weiß, dass er top ausgebaut und beschildert ist. Und das ist auch bis jetzt so, das kann ich bestätigen. Und ich werde mir aber die Freiheit nehmen, jederzeit links und rechts abzubiegen oder auch einfach gar nicht weiter zu radeln, wenn ich es möchte.
Und wir sind gespannt, was Sie dort alles erleben werden. Rebecca Maria Salentin, gute Reise und vielen Dank für das Gespräch heute Vormittag.
Ja, ich bedanke mich auch.